Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Wertschätzung und heute spreche ich zu Ihnen und mit Domshot über Ender Lilies Quietus of the Nights. Hallo Dom.
Hallöchen, ich freue mich ganz doll. Alleine schon, weil wir über ein Spiel sprechen, das so einen tollen Titel hat. Ender Lilies Quietus of the Night, finde ich, ist ein fantastisch epischer Titel. Noch dazu, wenn man bedenkt, dass die korrekte Schreibweise ist, Ender Lilies durchgehend groß geschrieben. Das ist ja der Wahnsinn. Steckt da schon eine Nachricht drin? Ist es schon irgendwie...
Hätten wir es brüllen müssen.
Ja, genau. Nee, ich finde es toll. Ich bin ganz gespannt. Hab das nie gespielt, bin aber sehr neugierig.
Also das ist eine Empfehlung gewesen von meinem Bruder, der mir das irgendwann mal so zwischendrin hat er gesagt, so, das hat er gespielt, das war gut, das ist ein Metroidvania. Und ich so, oh, Metroidvania geht ja immer, ne? Da können wir ja mal reingucken. Und dann habe ich das gemacht und das hat sich jetzt ziemlich lange hingezogen, weil mein Spielen von Ender Lilies immer wieder unterbrochen wurde von anderen Titeln, die wir hier im Podcast gerade behandeln wollten. Aber jetzt ist es soweit, jetzt bin ich damit durch. Ich habe nicht zwischendrin immer wieder gesagt, so, ne, das gefällt mir eigentlich zu gut, um da jetzt einmal mal irgendwo zu sagen, hier Viertelstunde und Schluss.
Sehr gut, ich war nämlich schon neugierig und wollte dich das auch fragen. Das Ding ist im Juni 2021 erschienen. Da habe ich mich gefragt, warum hat es so lange gedauert, bis wir drüber sprechen? Zumal, und das hast du jetzt schon angerissen, das Spiel sehr gut anzukommen scheint. Ich habe die Steam-Seite zumindest offen und dort wird mir verraten, seit Juni letzten Jahres haben sich über 15.000 Steam-Reviews dort versammelt, die sich insgesamt einigen auf ein äußerst positiv. Also ein richtiger Schatz, den du hier auf den Tisch geleert hast.
Ja, kannst du mal sehen, ne? Hab ich gesagt, mein Bruder hat mir das selbst, habe ich selbst entdeckt. Ja, na, ich meine, wenn wir danach gehen, es wird wahrscheinlich in der Steam-Datenbank noch eine ganze Reihe von Spielen geben, die äußerst positiv sind, die hier im Podcast nicht besprochen wurden, nie besprochen werden. Aber das hier, ja, da bin ich echt so ein bisschen dran kleben geblieben. Für die Leute, die es kennen, kann man schon mal so im Voraus sagen, es ist so ein bisschen wie Hollow Knight vielleicht, ne? Also es ist so grob in diese Richtung kann man denken, weil es halt einfach, also spielmechanisch echt ziemlich gut austariert ist, da würde ich sagen, nicht so gut wie Hollow Knight und es hat auch eine sehr interessante Welt, aber nicht so schön fremd wie Hollow Knight und auch vielleicht nicht so originell im Art Design, aber so ganz grob so in diese Richtung gedacht, man sieht auch so ein paar Anleihen von Hollow Knight in dem Spiel, wenn man genau hinschaut. Und ja, das Ding hat einfach eine Besprechung verdient. Ich finde es wirklich, wirklich, wirklich gut.
Schön. Da würde ich vorschlagen, fangen wir doch an, mal den Leuten zu erklären, die nicht Hollow Knight und ähnliche kennen, wie man sich eigentlich Ender Lilies Quietus of the Night vorstellen muss.
Genau. Also, auch hier haben wir, also ich habe schon gesagt, Metroidvania, ne? Metroidvania kennen wir alle. Das sind diese Spiele, das sind quasi, sagen wir mal, Action-Hack-and-Slay-artige Spiele meistens, ne? Rumlaufen, springen, Gegner mit meistens Nahkampfangriffen mit Schwertern, Peitschen oder ähnlichem besiegen. Und dann ist das also eine große zusammenhängende Karte, aber man trifft immer wieder auf verschlossene Türen oder auf unüberwindbare Hindernisse, Klippen, die man anfangs nicht hochkommt. Und dann sammelt man im Laufe des Spiels immer neue Fähigkeiten ein und auf einmal kommt man an Stellen weiter, wo vorher der Durchgang noch verschlossen war. Das ist so das ganz, ganz grobe Metroidvania-Prinzip. Und Ender Lilies, das schlägt in diese gleiche Kerbe. In diesem Fall spielt man ein junges Mädchen namens Lilly und das ist so das wirklich das prototypische, unschuldige kleine Anime-Mädchen, also in einem weißen Kleidchen und sie ist auch schon so von so einem Lichtschimmer umgeben, ja, also alles, was es so an Symbolik für Unschuld und Reinheit gibt, in einem Charakter vereint, aber Lilly kämpft tatsächlich nicht selber, das ist ein bisschen der Kniff an dem Spiel, sondern sie beschwört Geister. Nämlich eben irgendwelche Schutzritter und sowas. Einen davon kriegst du von Anfang an mit. Das ist eben so ein, also Lee ist eine weiße Priesterin und weiße Priesterinnen haben immer einen Bodyguard sozusagen zugeordnet. Und das ist der erste Geist, den du hast. Und das ist ein Schwertangriff. Und jeder Geist, den du in Zukunft zusätzlich einsammelst, der ist eine mögliche offensive Attacke für dich. Also du kriegst halt im Grunde genommen neue Waffen mit jedem dieser Geister, die du einsammelst. Und die sammelst du immer ein, wenn du irgendwelche Bossgegner besiegst.
Mhm. Ist es denn ein Kampfsystem, wo du sagst, boah, das erlaubt mir Spielraum, so einen eigenen Spielstil zu entwickeln? Ich habe viele dieser Spiele schon gespielt in der Vergangenheit, also Hollow Knight spiele ich aktuell. Blasphemous ist so ein Spiel für Liebhaber, das auch in diese Richtung geht. Dead Cells habe ich auch viel gespielt. Die alle finden auf diese Frage, wie individualisierbar dieser Kampf, das Kampfsystem ist, unterschiedliche Antworten. Und jetzt frage ich mich, wie ist es denn bei Ender Lilies? Kannst du da so deine eigenen Vorlieben so ein bisschen in dieses System übertragen? Oder wirst du da ein bisschen auf die Schienen gesetzt?
Also ich würde sagen, sowohl als auch. Also du hast hinterher, wenn du weit im Spiel fortgeschritten bist, hast du eine enorme Anzahl von diesen Geistern, aus denen du auswählen kannst. Die sind auch nochmal grob unterteilt eigentlich in zwei Klassen, wenn du so möchtest. Es gibt nämlich natürlich die Möglichkeit, die zu upgraden. Und es gibt dafür verschiedene Upgrade-Ressourcen. Nämlich einmal gibt es den Furious Blight. Also Blight ist so, vielleicht muss ich vielleicht ganz kurz nochmal was dazu sagen. Also das ist so eine postapokalyptische Fantasy-Welt, ne? Da gibt's den Todesregen und der Todesregen ist gefallen, hat dieses ganze Land zerstört und es gab ja diese Kaste der weißen Priesterinnen, von denen gab's mal früher ganz viele und die sind irgendwie verschwunden. Das waren diejenigen, die diesen Blight früher aufhalten konnten, also diese Verderbnis, die sich da über das Land gelegt hat. Und im Laufe des Spiels deckst du dann so ein bisschen auf, ne? Was hat's denn damit aus sich? Was war denn das Besondere an diesen weißen Priesterinnen? Ne? Wo kommt das alles her? Was ist hier tatsächlich vorher passiert? Viele kleine tragische Geschichtchen in Form von so Lore-Schnipseln, die man im Laufe der Zeit findet. Das ist ganz nett, das ist aber auch nicht wahnsinnig revolutionär. Aber es ist sowas, ich habe das immer ganz gerne gelesen, weil es so nette kleine melancholische Sockel aufrichtet, auf denen dann einfach dieses Szenario ruhen kann. Und das macht's okay, aber das würde ich sagen, ist jetzt nicht das Ding, wo ich sage, oh, das würde ich jetzt aber ganz dringend für die Story empfehlen.
Sehr gut, da streiche ich direkt meine Frage schon mal durch, weil das wollte ich nämlich auch fragen, ob das so ein Ding ist, was man eigentlich spielt wegen der Mechaniken oder ob man sich da auch rein verlieren kann. Aber mir scheint jetzt schon das beantwortet zu sein, eine Geschichte, die mehr so Beiwerk und Bühne ist für das, was auf der Bühne passiert.
Ja, oder eher so im Englischen würde man sagen Mood-Setting, ne? Etwas, das so ein bisschen die Atmosphäre noch mal ein bisschen unterfüttert. Dafür, finde ich, funktioniert es gut, aber es ist nicht so ein Plot, wo man da sitzt und sagt, oh, was passiert als nächstes? Oh, was für ein Twist. Ne? Also es macht so ein paar kleine Twists. Ne? Also auch so, oh, was hat's mit den weißen Priesterinnen aus sich und sowas. Das sollen so kleine tragische Twists sein oder sowas. Aber das ist halt eher so, wo du da sitzt und denkst, naja, oh, okay, verstehe. Ne? Also das ist nicht der Grund, warum wir heute hier sind. Und ich gesagt habe, dem Ding möchte ich eine Wertschätzung verpassen. Okay. So. Und an welcher Stelle bin ich denn jetzt zur Story gesprungen, verdammt nochmal? Jetzt habe ich mir selber ein Bein gestellt schon wieder. Wir waren dabei, dass ich auf jeden Fall erzählt habe, ne? Also man hat all diese verschiedenen Geister, die man einsammeln kann. Ach ja, genau, also der Blight, ne? Da gibt's also überall, sitzen dann zum Beispiel Leichen gefallener Ritter oder sowas und da kannst du dann eben diese verschiedenen Arten von Blight einsammeln, den Furious oder den Stagnant Blight. Und die Waffen, die sich mit dem Furious Blight upgraden lassen, sind in der Regel die nützlicheren und deswegen ist der seltener. Und die mit dem Stagnant Blight, das ist so die B-Riege der Waffen, die, wo du denkst, so, ja, okay, die eine oder andere ist ganz nett, ne, nehme ich auch nochmal mit. Und von dem Stagnant Blight kriegst du eigentlich hinterher tonnenweise. Auch weil es von dieser zweiten Klasse von Waffen, also es sind immer diese Geister, die beschworen werden, ne? Lilly greift nie selber an. Davon gibt es viel mehr. Ne? Also das ist die viel größere Auswahl. Aber das sind halt auch die, wo du häufig denkst so, ja, okay, das ist ganz nett. Also, weiß ich nicht. Nee, der Einsatzbereich von denen ist zu begrenzt. Weil da gibt es zum Beispiel schon relativ am Anfang gibt es halt einen Geist, der schwingt so eine schwere Eisenkugel um seinen Kopf an einer Kette im Kreis. Und wenn du den beschwörst, dann steht er halt da und schwingt diese Kugel. Das heißt, um ihn herum trifft er Gegner. Und die Besonderheit an diesem Geistersystem ist, dass du wirst für einen kleinen Moment sozusagen stehst du still, wenn du diesen Geist beschwörst. Aber danach, weil deine Spielfigur ja gar nicht die ist, die angreift, kannst du dich schon wieder unabhängig von diesem Angriff bewegen. Und das ist natürlich ganz interessant, weil das lässt dann eben solche Sachen zu, dass du den Geist an der Stelle beschwörst, der schwingt dann im Kreis und trifft Gegner in seiner Umgebung, aber du kannst dich schon wieder zurückziehen, während der noch weiterhin seine Bahnen zieht. Das ist natürlich ganz nett. Und dann gibt es welche, die sind quasi Fernkampfangriffe. Da ist gibt's einen Zauberergeist, der so Feuerbälle schießt zum Beispiel. Und den fand ich halt extrem nützlich. Und du kriegst auch sehr früh zum Beispiel so einen Wikingerfürsten, den du besiegst, der hat eine riesige Keule und der macht wahnsinnig viel Schaden, ist dafür relativ langsam aber. Aber, und die Kombination aus, ich habe einen, der richtig viel Schaden macht und ich habe einen, der Fernkampf beherrscht, die fand ich zum Beispiel so unglaublich nützlich. Und unter den anderen Fernkampfgeistern ist auch keiner, finde ich, so effektiv wie dieser Zauberer, dessen Geschosse auch so ein bisschen zielsuchend sind. Sodass ich dann hinterher das Gefühl hatte, so, ja, das Spiel gibt ja sehr viele Freiheiten. Aber aus so einer Optimierungssicht hatte ich das Gefühl, ehrlich gesagt, es gibt nicht wahnsinnig viel, was diese Kombination geschlagen hätte. Sondern dann fängt man eher an zu sagen, okay, ich suche das aus, weil das und das ist meine Präferenz. Mhm. Bei den Nahkämpfern ist es nicht ganz so schlimm, obwohl ich glaube, dass dieser keulenschwingende Geist, den ich da hatte, einfach wegen der Masse an Schaden, die er machen kann und weil der hat Angriffe, die gehen in so einem Bogen von unten nach oben, der kann dann auch Gegner, die ein bisschen in der Luft sind, treffen, der kann Gegner, die ein bisschen über dir sind, treffen. Andere haben eine größere Reichweite, zum Beispiel hast du halt einen, der mit einer Lanze nach vorne angreift, ne? Dann kannst du also aus einer größeren Distanz angreifen, aber du bist sehr stark auf eine Ebene festgelegt und weil es in dem Spiel halt auch immer mal wieder fliegende Gegner gibt und es sind sehr viele Plattformen in dem Spiel, wo Gegner halt auf so einer Plattform bisschen oberhalb von dir platziert sind, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, so, boah, ey, also es gibt bestimmt noch ein, zwei andere echt gut funktionierende Kombinationen, aber so als Allround funktioniert wirklich hervorragend, weiß ich nicht. Ich glaube, dass das nicht so ganz perfekt austariert ist, einfach auch wegen der schieren Masse.
Mhm. Achtung, jetzt höchste Konzentration, es kommt eine zweigeteilte Frage, die aufeinander aufbaut. Achtung, erste Frage ist, wie fordernd, wie schwer ist dieses Spiel eigentlich? Und zweitens, woraus zieht das Spiel seinen Schwierigkeitsgrad? Ich frage deswegen, weil auch darauf diese Spiele in diesem Genre so unterschiedliche Antworten finden. Ich erinnere mich an Blasphemous zurück, wo jeder noch so kleine Popelgegner echt eine große Herausforderung für mich war. Ich erinnere mich aber auch an Hollow Knight, das ich wie gesagt aktuell spiele, wo für mich persönlich die Schwierigkeit vor allem darin besteht, mich in dieser Spielwelt zurechtzufinden und zu verstehen, wohin muss ich eigentlich als nächstes, wo bin ich eigentlich, wie positioniert sich da Ender Lilies?
Okay, also der Schwierigkeitsgrad von Ender Lilies liegt, würde ich sagen, echt in den klassischen Regionen für so ein Action-Kampfspiel. Also zum einen das Erkennen und auch nach und nach Studieren von Mustern, von Angriffsmustern der Gegner. Das gilt halt insbesondere für Bossfights. Also die Bossfights in Ender Lilies sind schon knackig, muss man echt sagen. Also da wird man gerade auch nach hinten raus schon mal ein paar Anläufe brauchen, bevor man das hinterher ordentlich einstudiert hat und weiß, wie man mit so einem Gegner umgehen soll. Das fand ich sehr angenehm. Es hatte, finde ich, einen ziemlich angenehmen Schwierigkeitsgrad. Knackig, aber so, dass du immer das Gefühl hast, so, ah, komm, ich jetzt beim dritten Versuch bin ich immerhin schon bis zur zweiten Phase dieses Endgegners. Endgegner haben meistens drei Phasen vorgedrungen. Das wird schon. Ich mache Fortschritte, das ist für mich erkennbar, aber der Sieg ist noch jetzt, sag ich mal, ein paar Meterchen entfernt. Das ist das eine. Und dann natürlich aber auch so ein gewisses Reaktionsvermögen. Ne? Also, dass du halt, wenn du wirklich gute Reflexe hast, dann kommst du natürlich, sag ich mal, aus einer Situation raus, ohne dass du jetzt schon vorher weißt, was so ein Gegner mit dir anstellen will. Während wenn deine Reflexe nicht so gut sind, dann wirst du halt mehr auf dieser Seite des, ich muss das erstmal ein bisschen studieren, landen. Und das zusammen, muss ich sagen, macht's echt gut. Es macht's auch echt gut mit seinen normalen Gegnertypen. Es hat ein super Gegnerdesign über weite Strecken, weil es die Fähigkeiten deiner Spielfigur mit einbezieht und jeder Gegner so seine eigene kleine Herausforderung bietet. Ne? Also du hast zum Beispiel Raben, die in der Luft schweben und so Geschosse auf dich abfeuern. Und dann musst du, es gibt einen Dash-Move in dem Spiel, unter diesem Geschoss eben durchdashen und dann eben hochspringen und diesen Raben aus der Luft fischen. Und das variieren sie dann auch später. Da gibt es irgendwelche so Greifvögel, die können sich dann quasi hin und her teleportieren. Da musst du immer so ein bisschen abwarten, wo der als nächstes auftaucht. Dann musst du dich vielleicht auch geschickt platzieren, weil du weißt, okay, wenn ich mich jetzt hier zum Beispiel an diese Wand stelle oder sowas, dann ist es nicht so schlimm, wenn der auf einmal in meinem Rücken irgendwo sich hin teleportiert. Der kann mich eh nicht treffen. Solche Geschichten. Oder zum Beispiel, es gibt so, ich habe sie immer die Wutraupen genannt, das sind so kleine, am Boden kriechende Raupenschneckenähnliche Viecher. Und wenn die dich sehen, dann springen sie so auf dich zu. Und das sind welche, da musst du diesen Angriff auslösen und dich ein Stückchen zurückziehen, damit die vor dir landen und dann kannst du direkt auf sie eindreschen. Und sie signalisieren das auch alle schön, die Gegner, die haben so dieses, das kennt man zum Beispiel auch aus sowas wie Nier Automata oder sowas. Bevor ein Gegner dich angreift oder sowas, dann leuchten seine Augen so rot auf. Und dadurch wird dieser Angriff für dich vorher so ein bisschen signalisiert. Du kannst dich darauf einstellen. Du weißt erstens, wenn du den Gegner noch nicht kennst, weißt du, okay, aber jetzt kommt was. Der macht jetzt was. Ich muss vorsichtig sein. Vielleicht ziehe ich mich lieber zurück. Und umgekehrt, wenn du dann erstmal schon weißt, wie so ein Gegner angreift oder sowas, dann kannst du das halt taktisch super ausnutzen.
Cool. Das klingt aber gut. Das klingt vor allem auch abwechslungsreich. Ich habe das gar nicht so vom Draufschauen mir so gedacht, dass das so, selbst in den einzelnen kleinen Gegnertypen, so abwechslungsreich ist und dir wirklich so abverlangt, dich drauf einzustellen. Das gefällt mir aber gut.
Nee, also das ist der Grund, warum ich das halt echt super fand. Ja. Es ist echt vielfältig. Also auch das Design von diesen Gegnertypen ist erkennbar klug gewählt. Plus eben dieses System mit den Geistern, was ich schon sagte, dass du zu einem gewissen Grad den Angriff unabhängig von der Position deiner Spielfigur bestimmen kannst. Das macht es natürlich auch sehr gut. Der richtige Auswahl von diesen Geistertypen. Was ist die richtige Kombination für mich? An welcher Stelle ist welcher Geist besonders nützlich? Mit welchem Geist bekämpfe ich welchen Gegnertypen, ne? Wo gehe ich zum Beispiel lieber in den Fernkampf rein, schieße irgendwas auf der Distanz ab, wo muss ich schnell nah ran und möglichst viel Schaden machen und so weiter und so fort. Und ich habe es ja schon gesagt, es gibt halt einen Dash. Ich habe so langsam das Gefühl, ein guter Dash-Move macht jedes Spiel dieser Art besser, weil die Mobilität der Spielfigur dadurch halt einfach so viel geiler wird. Und das Coole an dem Spiel ist, ich habe ja schon gesagt, es gibt ja dann hinterher immer diese Fähigkeiten, die dir dann auch Zugang zu neuen Gebieten mitbringen, ne? Und es gibt Metroidvania-Spiele, bei denen ist das dann halt im Grunde genommen, du hast jetzt den blauen Schlüssel, ne? Und dann kannst du die blaue Tür aufmachen. Und bei Ender Lilies ist es aber so, du kriegst eigentlich, jetzt nicht ausschließlich, aber in großen Teilen kriegst du Fähigkeiten, die die Mobilität deiner Spielfigur verbessern. Das heißt, du kriegst einen Doppelsprung und jetzt kannst du halt mit dem Doppelsprung auf einmal irgendwo lang, wo du vorher nicht lang konntest. Du kriegst eine Verlängerung deines Dash-Moves, wo so ein Geisterritter kommt, der packt dich quasi unterm Arm und fliegt mit dir noch ein paar Meter weiter nach vorne. Und auch das ist übrigens interessant. Sie haben nicht einfach gemacht, okay, jetzt kannst du sozusagen in einer geraden Linie fliegen, sondern der fliegt vielleicht so einen halben Bildschirm ordentlich geradeaus und dann sackt er ab in so einer ballistischen Kurve, ne? Als ob auf einmal das Gewicht zum Tragen kommt und du so langsam zu Boden fällst. Und dann musst du diesen verlängerten Dash-Move manchmal einfach koppeln mit einem Doppelsprung am richtigen Punkt dieser abflachenden Kurve oder solche Geschichten. Es gibt Momente, da musst du dir überlegen, hey, vielleicht muss ich mich erst fallen lassen und dann im richtigen Moment des Sturzes muss ich einen Doppelsprung nach oben machen und vom Scheitelpunkt des Doppelsprungs, da muss ich dashen. Ne? Und dieses Kombinieren von Fähigkeiten finde ich halt sehr cool und da gibt es halt noch eine ganze Reihe. Ne? Du kannst dann hinterher dich zum Beispiel auch an Wänden festhalten, also zumindest an allen Wänden, die wirklich gerade sind, nicht an unebenen Felsvorsprüngen, aber an wirklich geraden Wänden kann sich Lili dann festhalten. Und da gibt es echt so ganz trickreiche Sachen, wo du an der Decke, du hängst da so an so einer Wand, das ist stell dir vor, du hast eine gerade Fläche an der Decke, ne? Und da ist aber so ein Versatz, ein viereckiger Block, der von der Decke aus nach unten ragt und der versperrt dir den Weg, dass du da nicht einfach geradeaus lang dashen kannst. Dann musst du dich also runterfallen lassen, bis dieser Vorsprung weg ist, dann unten drunter durchdashen, hochspringen und dich auf der anderen Seite wieder an die Wand heften.
Uff.
Und das ist cool, das ist super cool.
Klingt aber anstrengend. Wie ist denn da generell die Gewichtung zwischen Kämpfen und, ich fasse das jetzt mal zusammen, geschickt basiertes Erkunden? Ist die Spielerfahrung etwa so wie, Achtung, kleine Pokémon-Analogie, als würde man sich im Vertania-Wald mit einem Köder einreiben und durchs hohe Gras laufen und für alle, die Pokémon nie gespielt haben, was ist los mit euch? Ich erkläre es euch. Das würde bedeuten, ständig einen Kampf. Die ganze Zeit, die ganze Zeit will jemand was von dir. Ist es so? Oder hast du tatsächlich auch angemessen viel oder vielleicht sogar zu viel damit zu tun, diese ganzen Geschicklichkeitspassagen durchzustehen, die du gerade beschrieben hast?
Ich würde sagen, es ist schon vorwiegend kampflastig.
Gut.
Also du bist natürlich schon viel am Hüpfen, aber das ist meistens einfach nur, ne, man sieht das ja in der 2D-Seitenansicht und dann bist du zum Beispiel relativ am Anfang, bist du in so einem zerstörten Dorf voller Gegner, ne? Und dann siehst du diese Gebäude in so einem 2D-Querschnitt im Grunde genommen und dann haben die verschiedene Stockwerke und die Stockwerke sind einfach Plattformen, die du hochhüpfst, ne? Aber das Plattforming hat da keinen Anspruch, das ist einfach nur ein Fortbewegungsmodus und die Momente, wo dann wirklich von dir gefordert wird, dass du hier bei diesen Sprungpassagen auch irgendwo Skill beweist, das ist nicht wahnsinnig viel, ehrlich gesagt, sondern es ist häufig so, das sind natürlich wahnsinnig viele Verstecke von Ressourcen hauptsächlich in dem Spiel. Und dann kannst du, was übrigens sehr schön ist als Komfortfeature, du hast eine Karte von die einzelnen Räume mit so einem typischen, wie so ein Flowchart anzeigt. Ne? Hier ist dieser Raum, der Raum ist mit dem verbunden und der mit dem und jedes Raum ist irgend so ein Rechteck oder ein Quadrat oder sowas. Gibt so grob auch die Form von diesem Areal wieder. Und die sind standardmäßig blau und färben sich golden, wenn du alles gefunden hast, was da drin ist. Und das ist halt ein super Komfortfeature, dass du halt weißt, okay, hier ist alles abgegrast, fertig, ich brauche hier nichts mehr machen. Und da, wo die Dinger noch blau sind, kannst du dann halt zum Beispiel, wenn du neue Fähigkeiten hast, gehst du nochmal hin und denkst dir so, okay, vielleicht, was war denn hier nochmal? Es ist schon relativ umfangreich. Nach einer Zeit erinnerst du dich nicht mehr so gut, vor allem, wenn du dann mit Fähigkeiten, die du sehr spät im Spiel bekommst, siehst du irgendwo, ah, da hinten ist noch eine Tür im Anfangsbereich, kann ich die jetzt aufmachen? Und dann rennst du da hin und stellst fest, nee, kannst du immer noch nicht aufmachen. Dann gehst du dann wieder zurück. Ne? Aber der große Vorteil ist auch, es gibt ein Quick-Travel-System. Und das ist übrigens eins von denen, wo ich sehr an Hollow Knight denken musste, weil das Quick-Travel-System ist halt, es gibt Speicherpunkte, kannst nicht freispeichern, sondern es gibt in regelmäßigen Abständen so kleine Bänke oder Betten oder Stühle und da kann sich Lilly hinsetzen und verschnaufen und dann kannst du dann auch quasi dein Spiel speichern. Und das ist auch ein Quick-Travel, also ein Fast-Travel-Punkt. Ne? Ja. Also du kannst dann zwischen diesen Bänkenstühlen oder was auch immer, kannst du hin und her reisen und da kommt so eine Kutsche, mit der du hin und her fährst. Ne? Und das ist ja, glaube ich, bei Hollow Knight war das ja auch so ein Streitwagen oder was da angerollt kommt. Und es ist halt einfach sehr nett, finde ich. Diese Komfort-Features sind gut eingesetzt. Das Quick-Traveln ist gut, weil du ansonsten ja schon sowieso in so einem Metroidvania genug Backtracking hast und das entspannt das. Ab und zu, wie gesagt, in diesen Momenten, wo du irgendwo hinrennst, weil du vergessen hast, was war denn dort, wieso bin ich da nicht weitergekommen, dann gehst du da hin und dann siehst du, ach ja, richtig, da war diese Tür mit dem roten Edelstein. Habe ich noch nicht, keine Möglichkeit, die aufzumachen. Tipp übrigens, die Türen mit dem roten Edelstein, meine Damen und Herren, es kommt erst super spät. Rennen Sie nicht 500 Mal dahin und denken Sie, geht es jetzt vielleicht auf oder so? Sie werden wissen, wenn Sie die aufkriegen und es wird lange dauern.
Achso, oh Gott, das wirkte wieder. War das eine dramatische Pause? Habe ich dir die gerade kaputt gemacht?
Nee, das war keine dramatische. Das war.
Achso, Ende des Satzes.
Das war der Tipp, weil mir ging es echt so. Es gibt gleich am Anfang eine von diesen Türen und ich bin da immer wieder hingerannt, weil ich immer auch wieder vergessen hatte, dass da so eine Tür war. Ich dachte, da vorne. Guck mal, ganz am Anfang, da ist noch eine Tür, also du siehst auf der Karte markiert, so rot sind so Durchgänge, gut, ne?
Ja.
Der Durchgang zum nächsten Raum. Das kann so eine Tür sein, das kann aber auch alles andere sein. Und dann bin ich da immer wieder hingerannt und dann, ah shit, das war diese Tür. Ja, und dann habe ich auch immer zwischendrin so gedacht, so, ja, aber ich weiß ja auch nicht, vielleicht jetzt, vielleicht kann ich ja mit diesem Angriff die Tür einschlagen. Das weiß ich ja gar nicht, ne? Und dann bin ich da doch nochmal hingerannt, ne? Weil manchmal stockt es ja so ein bisschen und denkst dir so, okay, was mache ich denn jetzt? Wo muss ich jetzt hin? Hatte ich wenig in dem Spiel, ist meistens relativ klar, aber ab und zu bist du schon so ein bisschen am Hin- und Her schnell reisen und denkst dir so, ja und nu.
Ich habe eine Frage noch zu den Kämpfen, mit denen man ja offenbar einen Großteil der Zeit verbringt. Und zwar, wie gut lesbar sind denn die eigentlich? Ich habe nämlich mir mal Gameplay angeguckt, vor allem auch Bosskämpfe, und musste feststellen, ich verstehe sehr wenig, was auf dem Bildschirm passiert. Und vor allem habe ich auch sehr wenig Durchblick. Das kann höchstwahrscheinlich daran liegen, weil ich das Spiel natürlich jetzt nicht selbst gespielt habe und irgendeinen späteren Bosskampf angeguckt habe. Das mag höchstwahrscheinlich anders sein, wenn man das von Anfang an einfach spielt und sich an diese Fähigkeiten gewöhnt und weiß, worauf man achten muss. Ich fand es nichtsdestotrotz sehr überwältigend, da irgendwie eine Übersicht zu behalten. Ist es denn so schwer? Zumal du ja auf der Switch gespielt hast, das heißt, wenn du es im Bett gespielt hast, kleiner Bildschirm, funktioniert das?
Ja, das war ein fantastisches Switch-Spiel, hat super funktioniert. Also ab und zu vielleicht mal Texte ein bisschen kleiner, aber das ist halt so typisch Switch und ne, in meinem Alter und so. Aber ansonsten, das ging ganz hervorragend. Und ich finde, eigentlich ist die Übersicht immer vorhanden gewesen. Also du hast später natürlich Bossgegner, die hauen dann schon ganz ordentlich was zum Beispiel an Projektilen auf den Bildschirm. Aber auch übrigens nett, dieser Dash-Move, der ist sehr großzügig in bemessen, weil du fast den kompletten Dash über unverwundbar bist. Und das heißt also, hinterher, wenn da so eine Wand aus irgendwelchen riesigen Plasmakugeln auf dich zukommt, da dasht du dann halt einfach durch. Ne? Und dann können die sich auch erlauben, den Bildschirm manchmal ordentlich voll zu packen, weil du relativ mächtig bist in diesem Ausweichen.
Mhm. Ich habe mir jetzt noch beim Gameplay angucken was aufgefallen, als ich mich da auseinandergesetzt habe mit den Bosskämpfen. Und zwar eine Sache, die dieses Spiel Dark Souls 2 unserem Stiefkind quasi um Kilometer voraus hat. Weißt du, was ich meine?
Das ist eine lange Liste.
Okay, ich meine den Soundtrack. Das ist ein richtig toller, orchestraler, epischer Soundtrack. In Ender Lily ist zumindest das, was ich gehört habe. Das klingt richtig toll. Und wenn wir uns doch mal in Erinnerung rufen, wie Dark Souls 2 klingt. Achtung, ich habe ein kleines Sample vorbereitet. So, das war's. Das war der Soundtrack von Dark Souls 2. Demgegenüber Ender Lilies Wahnsinn. Also orchestral, pompös ist auch keine Frage. Ich wollte es eigentlich nur äußern. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, kann ich zustimmen, habe ich auch auf der Liste. Dass, wenn man spielt, stellt man fest, die Loops sind vielleicht ein bisschen kurz und die Varianz vielleicht auch nicht so groß, wie es für das Spiel sein könnte. Man denkt dann hinterher schon so, ja, das wiederholt sich, okay. Aber die ist wirklich ein sehr schöner, melancholischer Soundtrack. Viel Piano und Geige und Ruhe. Es weiß auch, dass es ab und zu mal die Schnauze halten soll. Also es benutzt auch so Phasen der Stille. Das gefällt mir sowieso ganz gut, wenn Spiele sowas auch mal machen. Das ist super. Es gibt so eine Wasserwelt in dem Spiel. Und der Soundtrack, da hat mich total an Sunless Sea erinnert, das ja auch schon so einen tollen Soundtrack hatte. Und dann habe ich gedacht, ist das der gleiche Komponist? Und habe nachgeschaut und so, nee. Das ist er nicht. Also die Komponisten hier sind Yamato Kasai und Cassie Wei, aber die haben mit den Komposern von Sunless Sea nicht das Geringste zu tun. Aber es hat auch dieses angenehme, so ein bisschen verspielte, dieses und sowas. Ja, das war, also nee, das ist wirklich ein schöner Soundtrack. Hat mir auch wirklich gut gefallen.
Toll. Wie lange ist es denn? Ich habe online Zahlen gesehen, irgendwo zwischen 9 und 39 Stunden. Und jetzt würde mich natürlich mal interessieren, wo würdest du denn das verorten? Wie lange braucht man da so, um so genüsslich, sage ich mal, das Wichtigste und Essentielle und vielleicht sogar ein bisschen mehr gesehen zu haben?
Also ich habe ein bisschen über 20 Stunden gebraucht, aber ich habe die Karte auch relativ ordentlich abgegrast. Also da gibt's nicht wahnsinnig viele blaue Räume mehr bei mir.
Ja.
Es gibt so ein paar, wo ich aber auch tatsächlich noch immer keine Ahnung habe, wo ist da das Item und wie soll ich da rankommen? Es ist ganz ulkig, weil du hast manchmal so Momente in dem Spiel, wo das Spiel dir sagt, hier ist noch was und du denkst, what the fuck, ey, okay. Und dann wartest du am Anfang natürlich vor allem, weil du denkst, okay, ich habe einfach noch eine Fähigkeit nicht. Ne? Das ist manchmal auch recht eindeutig. Du denkst, okay, da komme ich noch nicht hoch, ich sehe, da ist was, aber ich habe halt noch nicht das, was ich brauche, um da hinzukommen. Aber später im Spiel gab's das dann immer noch und das ist tatsächlich ganz spannend. Also ich habe es dann halt irgendwo mal dann auch aufgegeben, weil ewig da rumspringen in so einem Raum und dann denkst du halt auch so, ja, keine Ahnung, was hier noch sein soll, weiß ich nicht. Aber es ist ulkig, da muss es irgendwo noch so Sachen geben, womit der richtige Trick noch nicht eingefallen ist.
Ich muss sagen, für mich ist es jetzt umrissen. Ich hätte jetzt alle meine Fragen abgehakt, die ich an dich hatte. Gibt's denn was du noch unbedingt von diesem Spiel erzählen möchtest?
Ich möchte noch mal darauf verweisen, dass es wirklich eine sehr schön designte Spielwelt hat.
Ja.
Und es hat auch sehr schöne Gegnerdesigns. Es hat hinterher so, es ist nicht so, dass so ein Dark Souls, wo man ständig Gegnern begegnet, wo man sich so denkt, so, oh krass, ey, das ist mal echt kreativ, auf die Idee musst du auch erstmal kommen, sondern es ist halt, ne, hab's ja schon gesagt, Raben, Zombie, Krieger, Bogenschützen, sonst irgendwas oder auch irgendwelche Spinnen. Aber die haben das schon gut gemacht. Also der Style ist halt geil. Also diese verknöcherten, seltsamen Spinnenwesen, die sich da von der Decke abseilen und irgendwelches Gift in deine Richtung spucken, die sind halt einfach gut gemacht. Die sind ein bisschen eklig. Das Design von diesen Zombies ist cool. Es hat die richtige Menge an Blut, sage ich jetzt einfach mal so. Also es geht nicht in so eine Richtung, wo man denkt, so okay, die wollten andere gefallen und haben nochmal eine Schaufel Gore extra oben drauf geschippt. Ne? Aber wenn du so einen Bossgegner besiegst oder sowas, dann ist so ein Zeitlupe, der entscheidende Schlag, der ihn trifft und eine riesige rote Fontäne ergießt sich über den Bildschirm und es passt halt zu dem Setting. Und es hat sehr schöne, abwechslungsreiche Welten, Katakomben, wo du halt über einen Untergrund läufst, der einfach nur aus Schädeln und Gebeinen besteht. Du hast diese verlassene Stadt, die total trostlos ist und da regnet's und irgendwo hast du das Gefühl, da sitzt noch irgendwie so schemenhaft irgendwelche Figuren in den Tiefen von alten Handelsständen und du weißt nicht, sind das Leichen, sind das irgendwelche Puppen, lebt hier noch jemand, was ist hier los, schneebedeckte Gipfel und so weiter. Also so ein bisschen den typischen Kanon durchexerziert, aber in einem, finde ich, sehr schönen Art-Design.
Also du hast mich auf jeden Fall dafür begeistert. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, das Spiel gibt es ja mittlerweile für im Grunde alle Plattformen dieser Welt, von der Nintendo Switch über den PC bis hin zur PlayStation und Xbox. Es interessiert mich sehr. Ich mag diese Art von Spielen und ich mag diesen Look und ich mag, was du davon erzählt hast. Und vor allem beruhigt mich, dass es ein Spiel offenbar ist, in dem man sich nicht allzu viel verläuft. Weil, wie gesagt, ich spiele gerade Hollow Knight und das ist ja dieses Spiel, das dich erstmal eine Karte kaufen lässt und dann noch Werkzeuge, damit diese Karte sich auch aktualisiert. Das scheint hier nicht der Fall zu sein und da bin ich schon mal sehr froh.
Ja, genau. Und es ist halt so, ich finde, es ist nicht so super auf, weiß nicht, also ne, das ist jetzt zu böse, aber es ist nicht so super weich gespürt. Es hat einen Anspruch, ne, das will dich schon fordern, aber es ist halt auch, es hat genügend Komfort-Features, ne, mit dem Quick-Travel, mit der Anzeige, was noch zu finden ist, auch, es hat nicht so einen Dark Souls-Mechanismus, dass du jetzt irgendwie deine Erfahrungspunkte in Sicherheit bringen müsstest oder solche Geschichten. Aber es ist schon, ne, so, es ist so da und stemmt schon so ein bisschen die Hände in die Hüfte und sagt, jetzt komm, jetzt streckst du dich mal an. Die meisten Endgegner haben einen Rücksetzpunkt, der in angenehmer Nähe ist. Ne? Meistens so eine Kammer direkt davor. Und dann kannst du einfach direkt auch relativ in kurzer Folge den nächsten Anlauf wagen. Es gilt nicht für alle, aber es ist meistens so. Und auch bei den Schwierigeren hatte ich das Gefühl, da war es immer fair platziert, dass ich jetzt nicht nochmal 15 Räume durchqueren muss, bevor ich endlich zum nächsten Mal diesen Endgegner in Angriff nehmen muss. Und das alles zusammen ist es halt einfach handwerklich auch super solide gemacht, finde ich jetzt. Also vielleicht bis auf das Balancing dieser Masse an Waffen oder sowas, aber das ganze Ding fühlt sich super an, es ist tight, es reagiert schnell, es hat an sich hübsche Animationen, aber es weiß, dass es wichtiger ist, dass das eben nur 4 Frames dauert, anstatt dass diese Animation jetzt auch wirklich nochmal den schwebenden Rockzipfel von Lily ordentlich umsetzt und das unterm Strich ist halt echt wach gut. Also wer diese Art von Spielen so gerne mag wie ich, für den ist es eine wirklich glasklare Empfehlung. Es ist ein echt super ausgeführtes Metroidvania.
25 € habe ich gesehen. Überall, selbst bei Switch, 25 €. Klingt nach einer Empfehlung von dir.
Ist es, ja, finde ich. Schön. Also so eigentlich auch als Preis für das Ding ist echt fair. Der Umfang, der stimmt. Die Qualität stimmt auf jeden Fall. Also tippitoppi.
Zum Vergleich, damals zum Release hat For Honor 60 € gekostet. Vielleicht für den Kontext ganz spannend.
Gut, also.
Von meiner Seite war's das.
Ja, von meiner Seite auch. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war für euch gewinnbringend. Wenn ihr noch Fragen habt, forum.gamespodcast.de. Ich stehe Ihnen jederzeit gern zur Verfügung. Das war's mit der Wertschätzung von Ender Lilies und wir hören uns dann demnächst mit einer weiteren Wertschätzung wieder. Bis dahin.